In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Und noch einmal herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Diesmal wieder die Tutorial-Folge und in der wird es heute um das durchaus klausurrelevante Thema Gerichtszuständigkeiten gehen. Wir haben es ja gerade in der Gesprächsfolge angesprochen, dass für die Europäische Staatsanwaltschaft die Frage von Zuständigkeitsbestimmungen entscheidend ist, damit klar ist, in welchem Gerichtsbezirk man tätig wird. Und auch sonst ist das Thema Zuständigkeit keine Petitesse. Es gibt natürlich immer dieses Beamtenklischee, dass man ja erst einmal überlegen muss, ob man für eine Sache überhaupt zuständig ist. Aber die Unterstellung im Subtext dieses Vorurteils, es gehe darum, Arbeit zu vermeiden und auf andere abzuwälzen, ist unzutreffend. Es geht zumindest im Justizbereich vielmehr um eine Frage von Verfassungsrang, nämlich um die Frage des gesetzlichen Richters. Also, welches Gericht ist überhaupt dazu berufen, über einen Fall zu entscheiden? Und welcher Spruchkörper an diesem Gericht? Und schließlich, welche ehrenamtlichen und hauptamtlichen Richter in Person? Nicht umsonst muss die Gerichtsbesetzung vor Beginn einer Hauptverhandlung den Beteiligten mitgeteilt werden und ein Verstoß gegen diese Mitteilungspflichten könnte einen absoluten Revisionsgrund nach § 338 Nummer 1 StPO darstellen, der dann zwingend zur Aufhebung einer Entscheidung führen würde. Ganz gleich, ob das Urteil darauf beruht oder nicht. Einen weiteren Anhaltspunkt hinsichtlich der Wichtigkeit gibt auch § 6 StPO. Das Gericht hat seine sachliche Zuständigkeit in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu prüfen. In Ordnung, gesetzlicher Richter sieht man wahrscheinlich noch einen, aber für die Staatsanwaltschaft könnte das doch egal sein. Es gibt ja kein Grundrecht auf einen gesetzlichen Staatsanwalt. Das stimmt natürlich so pauschal nicht. Es liegt in der Tat kein Verstoß darin, wenn eine andere Staatsanwältin oder ein anderer Staatsanwalt als der geschäftsverteilungsplanmäßig vorgesehene Anklage erhebt. Denn alle Staatsanwältinnen und Staatsanwälte fungieren gleichermaßen als VertreterInnen des ersten Beamten der Staatsanwaltschaft, also der jeweiligen Behördenleitung. Aber die Zuständigkeit des ersten Beamten der Staatsanwaltschaft ist dann eben doch wieder an die Gerichtszuständigkeit gekoppelt. Jedes Landgericht hat eine Staatsanwaltschaft, jedes Oberlandesgericht hat seine Generalstaatsanwaltschaft und der BGH hat die Bundesanwaltschaft. Und die Staatsanwaltschaften sind dann eben für die Verfahren zuständig, die bei dem Landgericht oder auch den Amtsgerichten eines Landgerichtsbezirks tatsächlich anhängig gemacht werden könnten. Die Staatsanwaltschaft Berlin kann also nur beim Amtsgericht Tiergarten oder beim Landgericht Berlin als ihren zuständigen Gerichten Anklage erheben, nicht aber zum Beispiel beim Landgericht Stuttgart. Dort wäre die Staatsanwaltschaft Stuttgart zuständig, also muss man das Verfahren dahingehend abgeben. Insofern ist die Frage der gerichtlichen Zuständigkeit bindend auf die Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft vorverlagert. Nun könnte man noch auf die Idee kommen, dass das bei Anklagen durchaus einleuchtend ist, weil da ja die Gerichte befasst und damit der gesetzliche Richter betroffen ist. Aber warum muss auch ein Verfahren an die zuständige Staatsanwaltschaft abgegeben werden, wenn man es sowieso einstellen will? Zum einen, weil dem möglicherweise Ermittlungen vorausgehen würden, für die man richterliche Anordnungen braucht. Durchsuchungsbeschlüsse, Haftbefehle und ähnliches. Und auch die Ermittlungsrichterinnen und Richter müssen die gesetzlichen Richter sein. Zum anderen, wenn ein Verfahren aufgrund der Anzeige eines Verletzten durch die Staatsanwaltschaft eingestellt wird, dann hat der Anzeigerstatter ja unter den Voraussetzungen von § 172 StPO die Möglichkeit, gegen diese Verfahrenseinstellung zunächst Beschwerde einzulegen und sogar ein Klageerziehungsverfahren zu betreiben. Und für dieses Klageerziehungsverfahren zuständig ist das Oberlandesgericht bzw. in Berlin das Kammergericht. Jedenfalls das Gericht, in dessen Gerichtsbezirk dann auch bei Erfolg des Klageerziehungsverfahrens Anklage zu erheben wäre. Und auch im Klageerziehungsverfahren muss also der richtige gesetzliche Richter entscheiden, was sich wiederum in der Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft widerspiegelt. Die Frage des Gerichtsstands ist vor allem in den Paragraphen 7 folgende StPO geregelt und ist eigentlich in der Praxis die entscheidendere Frage als die Frage der funktionellen Zuständigkeit, also zu welchem Spruchkörper man Anklage erhebt. In der Klausur ist der Gerichtsstand selbst in aller Regel unproblematisch. Da steht im Bearbeitervermerk drin, welches Amtsgericht oder welches Landgericht denn im Falle einer Anklageerhebung zuständig wäre und es muss nur noch entschieden werden, zu welchem Spruchkörper man anklagt. Gleichwohl an dieser Stelle erstmal ein Blick auf die § 7 fortfolgende StPO. § 7 StPO geht erstmal grundsätzlich davon aus, der Gerichtsstand ist bei dem Gericht begründet, in dessen Bezirk die Straftat begangen wurde. Das klingt erstmal relativ eindeutig. Natürlich, wenn ich eine Körperverletzung begangen habe, die sich in Berlin abgespielt hat, dürften dann eben auch die Staatsanwaltschaft Berlin und die Berliner Strafgerichte für die entsprechende Entscheidung zuständig sein. Aber bei anderen Delikten, zum Beispiel bei Betrugstaten oder bei Äußerungsdelikten über das Internet, kann die Tat schon an mehreren Tatorten begangen worden sein. Aber bei anderen Delikten, zum Beispiel bei Betrugstaten oder Äußerungsdelikten über das Internet, kann die Tat schon an mehreren Tatorten begangen worden sein. Denn da gilt erstmal § 9 StGB, eine Tat ist an jedem Ort begangen, an dem der Täter gehandelt hat oder im Fall des Unterlassens hätte handeln müssen oder an dem der zum Tatbestand gehörende Erfolg eingetreten ist oder eintreten sollte. Wenn ich jemanden also über soziale Medien beleidige, dann wäre Tatort sowohl der Ort, an dem ich den Post absetze, als auch der Ort, an dem der Beleidigte ihn liest. Oder aber im Verfahren von Online-Betrug, das Einstellen eines betrügerischen Angebotes bei irgendwelchen Internetplattformen begründet dann einen Tatort an dem Ort, wo ich das Angebot unterbreite und einstelle. Aber Tatort ist auch der Ort, an dem der Schaden eintritt, also der Ort, an dem der geprellte Käufer wohnt. Und daneben gibt es in § 7 folgende noch eine ganze Reihe weiterer Zuständigkeiten. Gerichtsstand ist nach § 8 auch, wo der Beschuldigte seinen Wohnsitz hat. Ist er nicht gemeldet, reicht auch die letzte Aufenthaltsanschrift. Ist derjenige komplett wohnsitzlos, bestimmt sich die Zuständigkeit auch nach dem Ergreifungsort gemäß § 9 StPO. Und es gibt noch die weiteren Sondervorschriften. § 10 regelt die Zuständigkeit bei Straftaten, die außerhalb des Bundesgebietes auf deutschen Schiffen oder in deutschen Flugzeugen begangen werden. § 10a StPO darüber hinaus den Gerichtsstand bei Auslandstaten im Bereich des Meeres, nämlich Hamburg. § 11 regelt den Gerichtsstand für exterritoriale Deutsche und Beamte und § 11a sagt, dass für Straftaten durch Soldaten im Auslandseinsatz die Gerichte in Kempten im Allgäu zuständig sind. Und natürlich kann auch Uneinigkeit bestehen, welches Gericht und damit auch welche Staatsanwaltschaft zuständig ist. So kann zum Beispiel ja gegen einen Internetbetrüger von Amts wegen in Berlin eingeleitet worden sein, weil man in einem hier geführten Verfahren dann auf weitere Straftaten gestoßen ist und möglicherweise wurde wegen einer dieser Taten bereits andernorts Anzeige erstattet. Dann läge faktisch eine Doppelverfolgung derselben Tat durch unterschiedliche Staatsanwaltschaften vor und die Verfahren müssten verbunden werden. Aber bei wem? Das sind dann die Konstellationen, in denen jeder auf den anderen zeigt, aber letztlich dann der Schwerpunkt und der Sachzusammenhang entscheidend ist. Und § 12 StPO regelt, wer zuerst angefangen hat, bei dem bleibt das Verfahren. Ergänzend gibt es für den Großteil von Fällen, in denen es mehrere Gerichtsstände gibt, Vereinbarungen der Generalstaatsanwältinnen und Generalstaatsanwälte. Die sind dann auch entsprechend verbindlich und in § 13 StPO auch ausdrücklich vorgesehen. Und wenn beim Zusammentreffen verschiedener Gerichtsstände alles nichts hilft, müssen die Gerichte entscheiden, entweder nach § 14 StPO das gemeinschaftliche Obergericht oder nach § 13a StPO der BGH. Und das gilt schließlich auch bei Hinderung des zuständigen Gerichts. Es könnte zum Beispiel sein, dass zuständig ein kleines Amtsgericht irgendwo in der Provinz wäre und der Angeklagte ist selbst Richter an diesem Amtsgericht. Dann könnte es sein, dass alle Richterinnen und Richter miteinander befreundet und entsprechend befangen sind. Und dann kann das Verfahren natürlich nicht an diesem Gericht geführt werden, sondern dann muss das nächstobere Gericht das Verfahren an ein anderes Gericht des Bezirks delegieren. Erst durch diese Entscheidung aber wird dann auch der Richter des Gerichts, an das die Zuweisung erfolgt ist, gesetzlicher Richter. Da, wie gesagt, die Zuständigkeitsregelungen auch für Ermittlungsrichterinnen und Richter gelten, sei an dieser Stelle noch auf zwei Vorschriften hingewiesen. Zum einen § 20 StPO. Die einzelnen Untersuchungshandlungen eines unzuständigen Gerichts sind nicht schon wegen dieser Unzuständigkeit ungültig. Wenn also ein unzuständiges Gericht einen Haftbefehl erlässt, hat dieser Haftbefehl erstmal trotz der Unzuständigkeit Bestand. Da geht dann der Pragmatismus bei der Beweismittelsicherung quasi vor. Und es kann auch passieren, dass an einem Gericht versehentlich nicht der gesetzliche Ermittlungsrichter entscheidet. Klausurrelevant könnte beispielsweise die Konstellation sein, dass ein Richter einen Durchsuchungsbeschluss erlässt, weil er fälschlicherweise davon ausgeht, der sonst zuständige Ermittlungsrichter sei in Urlaub und er deshalb als Urlaubsvertretung zuständig. Dann greift § 22d des Gerichtsverfassungsgesetzes. Die Gültigkeit der Handlung eines Richters beim Amtsgericht wird nicht dadurch berührt, dass die Handlung nach der Geschäftsverteilung von einem anderen Richter wahrzunehmen gewesen wäre. Die Fragen des Gerichtsstands sind zwar praxisrelevant, spielen in der Klausur allerdings eine untergeordnete Rolle, jedenfalls in der Justizklausur. In der Revisionsklausur könnte man da aus Sicht des Prüfungsamtes schon im Hinblick auf den absoluten Revisionsgrund des § 338 Nummer 4 StPO ein bisschen mehr machen. In der Justizklausur werden allerdings, wie gesagt, die in Betracht kommenden Gerichte direkt im Bearbeitervermerk angegeben. Was allerdings in der Justizklausur im prozessualen Gutachten wirklich relevant ist, ist die Bestimmung des zuständigen Spruchkörpers, zu dem Anklage erhoben werden soll. Die erste Frage dabei sollte sein, gibt es Sonderzuweisung an irgendwelche Spezialspruchkörper? Das könnte zum Beispiel eine Wirtschaftsstrafkammer sein nach 74c GVG, eine Jugendschutzkammer nach 74b GVG oder auch eine Staatsschutzkammer nach § 74a GVG. Allerdings spielen für die Klausur diese ganzen Sonderzuweisungen letztlich keine Rolle. Die einzige klausurrelevante Sonderzuweisung ist die des § 74 Absatz 2 GVG, nämlich die Zuweisung zum Schwurgericht. Also immer, wenn eine vorsätzliche Straftat begangen wurde, die zum Tod eines oder mehrerer Menschen geführt hat, ist eine Strafkammer als Schwurgericht zuständig. Und das natürlich auch beim Versuch solcher Straftaten und auch für Konstellationen nach § 30 StGB, also bei der Verabredung zu oder der Vorbereitung einer solchen Straftat. Liegt eine Sonderzuweisung zum Schwurgericht vor und hat man diese begründet, müssen auch im prozessualen Gutachten keine weiteren Ausführungen mehr zum Anklageadressaten gemacht werden. Ist das nicht der Fall, sollte die nächste Frage sein, werden nur Vergehen angeklagt oder auch Verbrechen? Ganz einfach deshalb, sobald ein Verbrechen angeklagt wird, ist der Strafrichter nicht mehr zuständig. Liegt also keine Sonderzuweisung vor, es wird aber auch mindestens ein Verbrechen mit angeklagt, bleiben nur noch das Schöffengericht und das Landgericht Große Strafkammer. Liegt keine Sonderzuweisung vor, aber es werden nur Vergehen angeklagt, könnte Anklageerhebung zum Schöffengericht, zur Großen Strafkammer und zum Strafrichter in Betracht kommen. Und um die Entscheidung zwischen diesen zwei oder drei Spruchkörpern zu treffen, sind dann schließlich die Rechtsfolgen entscheidend, insbesondere die konkrete Straferwartung. Also müssen Sie anhand des Sachverhalts eine ungefähre Prognose bilden, was wohl an Strafe zu erwarten wäre. Natürlich nur ganz grob, eine detaillierte Strafenbestimmung ist da nicht erforderlich. Aber bei dieser Prognose wäre dann auch das mögliche Vorliegen eines minderschweren Falles zu berücksichtigen, ebenso wie Strafrahmenverschiebungen aufgrund beispielsweise bloßer Versuchsstrafbarkeit oder verminderter Schuldfähigkeit. Und natürlich spielen die Schwere der Tat und die Vorstrafensituation eine Rolle. Wenn Sie dann nach Abwägung der verschiedenen Sachverhaltsaspekte zu dem Schluss kommen, dass keine Verbrechen angeklagt werden, wohl eine Geldstrafe verhängt oder jedenfalls keine Freiheitsstrafe über 2 Jahren verhängt würde, wäre die Zuständigkeit des Strafrichters gegeben. Wird ein Verbrechen mit angeklagt oder liegt die Straferwartung bei mindestens 2 Jahren? Wäre bei einer Straferwartung von bis zu 4 Jahren das Schöffengericht zuständig? Bei einer Straferwartung von mehr als 4 Jahren die Große Strafkammer am Landgericht? Und das wäre es erstmal für heute gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Empfehlungen, Kommentare, Anregungen, Verbesserungsvorschläge und sonstiges Feedback. Gerne auch über unsere Homepage Strafstation Berlin. Und in 2 Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin, alles Gute.
Die Prozessbeteiligten.